Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Montag, dem 17. Februar 2025. Nach den jüngsten Interventionen und Auftritten amerikanischer Politiker wage ich die kühne Hypothese, die kühne Prognose. Wir sind im Begriff, aus einer Welt der Konfrontation auszusteigen, um wieder zurückzukehren in eine Welt der Kooperation und der friedlichen Koexistenz. Endlich, das fühlt sich an, ich habe es am Samstag schon gesagt, das fühlt sich an wie eine Luftreinigung. Und allem voran hat jetzt der amerikanische Vizepräsident J.D. Vance mit seiner großartigen Rede an der Münchner Sicherheitskonferenz hier das Fenster noch einmal ganz weit aufgemacht und den Europäern, auch den Deutschen, den Spiegel vorgehalten. Nicht die Russen, nicht die Chinesen sind eure große Bedrohung. Ihr seid es selber, ihr nehmt die Freiheit nicht mehr ernst, ihr nehmt die freie Rede nicht mehr ernst, ihr nehmt die Demokratie nicht mehr ernst. Mit diesen Brandmauern abfahren, es werden demokratische Wahlen einfach annulliert, weil einem das Resultat nicht passt. Man akzeptiert einen demokratisch nicht mehr gewählten Präsidenten Zelensky in der Ukraine, der sich einer Wiederwahl verweigert, mit der Begründung, man stehe im Krieg, als ob einen das von der Demokratie dispensieren könnte. Man jubelt so einem, ja, Autokraten nach, einem solchen Demokratiebeseitiger. Das zeigt doch, dass hier die Werte ins Rutschen geraten sind, dass der ganze Westen auf der schiefen Bahn angekommen ist. Und anstatt Danke zu sagen, haben diese europäischen Eliten da in Anführungszeichen, diese Politanalphabeten, ja, muss es so sagen, diese Politanalphabeten haben sie mit bitterer Miene, mit leichenbitterer Miene diesen amerikanischen Freiheitsimpulsen trotzig Widerstand geleistet. Für mich hat sich das angefühlt, wie wenn der Fuchs in den Hühnerstall kommt. Ein heilloses Gegacker und eine Unordnung in diesem Hühnerhaufen der europäischen, der EU-europäischen Politik. Und die Amerikaner, die doch eigentlich die Verbündeten sind, da jenseits des Atlantiks, das transatlantische Bündnis, das hat jetzt alle vom Gleis geworfen, auch die sogenannten Transatlantiker. Und die müssen jetzt aufpassen, dass sie nicht auf der falschen Seite der Geschichte stehen. Allen voran Friedrich Merz, der deutsche Kanzlerfavorit, jetzt eine Woche vor der Wahl. Bei ihm ist ja überhaupt nicht mehr klar, wo er steht. Bis vor kurzem hat er gepredigt, Taurus in die Ukraine, Eskalation, Beschuss von russischen Zielen, ungefähr das Verrückteste, was man aus deutscher Perspektive führen kann. Das ist wirklich irr, was da gefordert wird. Und wenn ich sage irr, dann meine ich nicht, dass jemand, der so etwas sagt, gewissermaßen klinisch geistesgestört ist, sondern ich sage einfach, er irrt sich kolossal und das gehört eben auch zu Menschen. Jeder kann sich irren, auch ich kann mich irren. Allerdings habe ich mich in der Ukraine-Frage nicht geirrt. Ich habe von Anfang an gesagt, das ist einfach verrückt, das ist absoluter Wahnsinn, die Russen militärisch besiegen zu wollen. Da ist man eine Wette eingegangen, die man nicht gewinnen kann. Überheblich, wie es halt immer die Art der Westler war, gegenüber den sogenannten primitiven Russen, und sie sind schon ein paar Mal eines Besseren belehrt worden, aber aus der Geschichte lernen wir eben, dass man aus der Geschichte nichts gelernt hat, offensichtlich, wenn sie diese märzischen Taurus-Ritte da, diesen wilden Ritt sich da vor Augen halten. Also bis vor kurzem hat er die Eskalation gepredigt, kaum hält J.D. Vance seine Rede in der Münchner Sicherheitskonferenz, fordert Merz einen sofortigen Waffenstillstand, und jetzt scheint er auch da wieder etwas herumzulavieren, herumzueiern und keine klare Position beziehen zu wollen, also die Ukraine doch unterstützen oder eben nicht oder wie genau und jetzt mit den Amerikanern oder gegen die Amerikaner. Manchmal habe ich den Eindruck, dass dieser Friedrich Merz wirklich ein geniales Talent dafür besitzt, sich politisch instinktiv immer wieder falsch zu positionieren. Denn er müsste doch jetzt sagen, großartig, was die Amerikaner bringen, das ist die transatlantische Freundschaft. Aber jetzt sehen Sie einmal, auf was für einer dünnen Eisfläche diese transatlantische Verbundenheit hier steht. Kaum ist ein amerikanischer Präsident im Amt, der etwas sagt, was einem nicht passt, da zieht man sich beleidigt mit säuerlicher Miene da in den Schmollwinkel zurück. Das ist ja das, was wir in München gesehen haben. Das ist ja ein Festival der kollektiven Freudlosigkeit geworden. Das ist ja eine Art Depressionsattacke, eine Art Niedergeschlagenheit, Furor, der sich dann dort artikuliert hat, unterstützt noch von den Medien, die jetzt gegen Washington schießen. Und am verrücktesten fand ich die Aussage von Kanzler Scholz und ich glaube auch von Wirtschaftsminister Robert Habeck. Die beiden haben gesagt, ja gut, jetzt müssen wir halt gegen Russland gehen, auch wenn die Amerikaner nicht dafür sind, müssen wir Russland und Amerika Widerstand leisten. Da wären wir also bei einem grün-roten Zweifrontenkampf, bei einem grün-roten politischen Zweifrontenkrieg gegen Moskau und gegen Washington wieder angelangt. Also meine Damen und Herren, das kann man nicht mehr ernst nehmen. Das kann man wirklich nicht mehr ernst nehmen, was da passiert. Und das zeigt mir, das zeigt Ihnen, haben Sie längstens gemerkt, dass hier politische Analphabeten am Werk sind. Und das tut mir leid, vor allem für die Bundesrepublik Deutschland. Das ist ein dermaßen tüchtiges Land. Ich meine, diese Wirtschaft mit all den Zumutungen, mit diesem ganzen bürokratischen Overkill, mit dieser Zwangsjacke, mit diesem Prokrustesbett, mit dieser eisernen Jungfrau an bürokratischen Überformungen, Überwölbungen, dass man da überhaupt noch eine Wertschöpfung zustande bringt. Aus schweizerischer Sicht grenzt das an ein Wunder. Also es gibt natürlich in Deutschland unglaubliche Substanz. Das wollen wir hier mit keiner Silbe irgendwie zerreden oder in Abrede stellen. Aber die Politik, und das ist himmeltraurig, die macht einen Eindruck, dass es einem Angst und Bange werden könnte. Und ich sage das ganz bewusst und ganz provokativ. Und am Schluss ist das die Verantwortung des Wählers. Sie haben zu viel politische Analphabeten in der Regierungsverantwortung, in der politischen Betriebsamkeit da in diesem Apparat in Berlin, in diesem Raumschiff, in diesem UFO, zu viel politischen Analphabetismus, zu wenig Realismus. Diese Leute sind auf Kollisionskurs, nicht nur mit der Wirklichkeit, sondern auch mit dem Frieden. Dabei müsste man doch das begrüßen, und zwar uneingeschränkt begrüßen, was jetzt ausgeht von den Vereinigten Staaten von Amerika, dass wir wieder einen Präsidenten haben, der mit den anderen Vorständen und Präsidenten und Staatsoberhäuptern der Großmächte überhaupt redet, der in Aussicht stellt, das Offensichtlichste. Wir müssen doch zusammensitzen, wir müssen unsere Probleme im Gespräch lösen und uns doch nicht durch diese ideologische Verblendung, und das ist eben das Verdienst von J.D. Vance, dass er hier den Spiegel so schonungslos vorgehalten hat, wir dürfen doch nicht durch unsere eigenen Verblendungen diese Kriege und diese Konfrontationen heraufbeschwören und damit das kaputt machen, was man seit dem Ende des Kalten Krieges gemeinsam aufgebaut hat. Aber meine Damen und Herren, ich bin optimistisch. Ich glaube, wir kommen zurück zu einer Welt der Kooperation, der friedlichen Koexistenz. Und ich lanciere hier noch einmal meine Idee, ein Symbol dieser besseren Zusammenarbeit zwischen Europa, Amerika und Russland, das könnten ausgerechnet diese mit Duldung oder aktiver Mitwirkung der USA zerstörten Nord Stream Pipelines sein. Ich habe den Vorschlag jetzt platziert bei Elon Musk, bei Tucker Carlson und bei all denen, die ganz nahe dran sind, bei Trump. Ich habe gesagt, sagt dem Präsidenten, er solle diese Pipelines kaufen, er solle sie wieder renovieren und dann das russische Gas durch diese Pipelines wieder nach Europa leiten. Die Pipeline des Friedens, die Nord Stream Pipeline des Friedens mit dem Freiheitsgas aus Russland. Ja, das ist etwas die Begrifflichkeit des amerikanischen Präsidenten. Das ist natürlich hier der Marketing-Slogan mit dabei. Ich verlange da keine Tantiemen, falls das einmal benutzt werden sollte. Aber das scheint mir keine so schlechte Idee zu sein, diese Pipelines, die ja den Amerikanern immer ein Dorn im Auge gewesen sind, dass man die jetzt sozusagen zur symbolkräftigen gemeinsamen Unternehmung macht, nachdem sie eben zuvor quasi ein unilaterales russisch-europäisches Manöver waren. Und das hat natürlich in den Augen der Amerikaner, das war schlecht gemacht von den Deutschen, war schlecht gemacht auch von den Russen, das hat natürlich die Amerikaner vor den Kopf gestoßen, die ja auch sich beteiligt haben am Zweiten Weltkrieg. Und die Amerikaner haben gemeinsam mit den Russen hier, wobei die Russen viel größere Opfer gebracht haben, aber die Amerikaner haben auch Opfer gebracht. Und da hat man sich leiten lassen von einer allzu amerikakritischen Sicht damals bei der Aufgleisung dieses Nord Stream-Projekts. Aber das kann man jetzt alles wieder ins Lob bringen. Also es ist doch die Chance da, und ich teile da die Auffassung von Viktor Orban, des ungarischen Ministerpräsidenten. Er hat das übers Wochenende gesagt, er traue Trump zu, diese russisch-europäischen, russisch-westlichen Beziehungen wieder ins Lot zu bringen. Auch natürlich etwas jetzt aus amerikanischer Sicht als Gegengewicht zu China, weil die Amerikaner haben höllisch Angst, dass die Chinesen die besseren Amerikaner sind und sie auf dieser Stufe überflüssig machen. Und deshalb sind sie da in einem erbitterten Wettbewerb, und deshalb sind sie im Grunde daran interessiert, die Russen wieder etwas näher an Europa heranzuziehen, obwohl man die Russen jetzt komplett enttäuscht hat und auch von sich weggestoßen hat, allzu sehr in die Nähe von China. Das wiederum ist nicht im uneingeschränkten Interesse Moskaus, denn die Russen, das ist klar, die wollen auch zweigleisig fahren. Die haben den Doppeladler in ihrem Wappen, der schaut nicht nur nach Osten, der schaut eben nach Westen und nach Osten. Und wenn sie diesen russischen Adler halbieren in der Mitte, dann ist es eben nur noch ein halbes Russland. Und das wissen die Amerikaner, das wissen die Europäer, die Russen wissen es auch, aber sie geben es nicht zu. Kurzum, die Interessenlage, die Wirklichkeit, die zeigt, dass wir zur Kooperation verdammt sind. Und Europa muss auch nicht verzweifeln, meine Damen und Herren, Deutschland muss doch überhaupt nicht verzweifeln. Die geografische Mittellage auf dieser Verbindungsbrücke zwischen West und Ost, das ist eine unglaubliche Stärke, und die wird man wieder ausspielen können, wenn diese woken Analphabeten, ich unterstreiche das jetzt, weil mir dieser Ausdruck so gut gefällt, wenn diese woken Analphabeten endlich in die wohlverdiente Pension geschickt werden, wobei so verdient ist sie auch nicht, und die werden jetzt dort vergoldet. Also das ist die Situation. Und er hatte natürlich auch recht, der J.D. Vance, als er gesagt hat, Brandmauern haben nicht mit einer Demokratie zu tun. Dies natürlich an die Adresse der deutschen Politik. Und siehe da, bereits der nächste Werbespot für die AfD. Er hat die AfD-Vorsitzende Alice Weidel getroffen. Und nur den dann noch den CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz, nicht allerdings den Kanzler. Das ist auch ein Statement. Und was wir jetzt erleben, ist natürlich eine unglaubliche Aufwertung dieser Kanzlerkandidatin der AfD, die sich übrigens auch von Auftritt zu Auftritt steigert. Sie zeigt ja, und das spricht ja auch für sie jetzt von ihrer menschlichen Dimension her, sie ist ja nicht nur einfach so eine Oppositionspolitikerin mit einer geschliffenen Rhetorik, die da in der Lage ist, virtuos ihre Gegner zu zerlegen im Bundestag. Sie ist ja auch ein Mensch aus Fleisch und Blut. Und das merkt man in diesen Diskussionssendungen, in diesen Fernsehduellen, wo natürlich auch die Empfindsamkeit dieser Politikerin manchmal zu sehr zutage tritt. Sie nimmt das manchmal einfach sich sehr zu Herzen, wenn sie da so fürchterlich angegriffen wird. Und sie wird angegriffen. Ich meine, die Medien machen regelrecht eine Hetzjagd auf sie. Ich komme dann darauf noch zu sprechen. Aber sie wird von Auftritt zu Auftritt besser. Ich fand schon am Freitag in dieser ZDF-Arena hoch einseitig angelegt, das hat sie gut gemacht, in einem Moment, als da dieser graubärtige Wutbürger aus irgendeiner Pflegeabteilung gekommen ist, da hat sie sich auf ein Direktduell mit dem eingelassen, anstatt zu sagen, etwas überlegen und staatsmännisch, ja, sie haben jetzt eine andere Meinung, wir haben eine andere, und schauen wir dann an den Wahlen, was herauskommt. Das ist wie wenn man sich auf Twitter da in so kleinkarierte Duelle hinabbegibt, das ist jetzt nicht ihre Stufe als Oppositionsführerin, jetzt der wahren Opposition. Friedrich Merz hat sich ja noch nicht so richtig entscheiden können, ob er eine Opposition ist oder eben doch nur ein ewiger Verbündeter, um nicht zu sagen, in der ewigen Geiselhaft von Grün-Rot. Auch darauf komme ich dann noch zu sprechen. Nein, die Alice Weidel hat sich dort vielleicht etwas herunterziehen lassen, aber gestern in diesem Quadrell da auf RTL, Quadrell, was für ein komischer Ausdruck, das hat sie wirklich hervorragend gemacht. Einfach nicht aus der Ruhe hat sie sich bringen lassen. Sie hat die anderen nicht oder kaum, nur ganz am Schluss etwas hat sie sie unterbrochen, hat sie so etwas dazwischen gesagt. Aber die anderen natürlich, Habeck, auch Merz, fast schulbubenhaft, wie sie da der Alice Weidel ins Wort gefallen sind, die Dame immer wieder unterbrochen haben. Aber sie hat sich das Wort diesmal nicht nehmen lassen. Und ich muss auch sagen, die Moderation auf RTL besser als in den öffentlich-rechtlichen Sendungen. Wobei mich der Günther Jauch auch etwas enttäuscht hat. Ich halte sehr viel von ihm als Moderator. Ich muss sagen, ich habe einmal an seiner Talkshow am Sonntagabend teilnehmen können. Das war das Beste von der ganzen Moderation her, wie er das gemacht hat. Bei ihm hatte ich immer das Gefühl, er ist wirklich neugierig zu erfahren, was seine Gesprächsteilnehmer zu sagen haben. Das hat er gestern auch ausgespielt, aber doch die eine oder andere schnippische Situation, zum Beispiel als sie die Frau Weidel da blöd hinstellen wollten, weil sie in der Schweiz lebt, zum Teil, weil ihre Ehepartnerin eine Schweizerin ist, übrigens abstammungsmäßig aus Sri Lanka stammt. Das ist ja auch nicht im Narrativ, im Anti-AfD-Narrativ, darauf könnte man sie auch einmal ansprechen, macht man natürlich nicht, sondern wie ein Steuerfahnder hat da der Günther ja auch gesagt, ja, wo bezahlen Sie denn Ihre Steuern? Gut, ich hätte gefragt, ja, wo bezahlen Sie eigentlich Ihre Steuern, Herr Jauch? Sie haben ja auch Ihre Villen. Irgendwo in Potsdam haben Sie eigentlich alles da regulär versteuert. Schauen wir mal Ihr Steuernregister an. Wenn Sie schon meinen, Sie öffentlich machen wollen, Sie treten ja auch in der öffentlichen Arena auf. Und haben Sie übrigens dem Friedrich Merz auch mal die Frage gestellt, wo er seine gigantischen Gewinne, die er als Aufsichtsrat da der Schweizer Firma Stadler Rail gemacht hat, wo er das versteuert hat? Also hier war die Einseitigkeit klar zu spüren. Und da hat aber Frau Weidel, durchaus sportlich gesagt, vielen Dank, dass Sie mir diese Frage stellen. Man hätte da vielleicht auch etwas mehr noch in die Offensive gehen können. Aber sie hat das gut gemacht und ich habe ein bisschen rumgehört, auch unter meinen Kollegen, die das durchaus auch kritisch anschauen und sie waren alle ziemlich angetan. Und was man jetzt gesehen hat, was auch alle gesehen haben, dass dieses ganze hysterische Gekreische, das mit der AfD nun also Deutschland wieder in die Geländekammer 33 bis 45 zurückkam, katapultiert werden könnte, dass das doch einfach hinten und vorne übertriebene, völlig deplatzierte Angstmacherei ist unter Missbrauch der eigenen Geschichte. Das sind durchsichtige Manöver. Und entlarvend, selbst entlarvend, hat dann der Friedrich Merz gesagt, um sich da noch einmal in der monumentalen Brandmauer gewissermaßen dahinter zu verstecken, der merkt gar nicht, dass er sich damit selber schadet, hat er gesagt, also ein Höcke, mit dem würde ich niemals in den gleichen Raum sitzen. Und allein mit diesem Satz hat er sich in meinen Augen komplett disqualifiziert als Kanzler. Denn als Kanzler, meine Damen und Herren, musste Friedrich Merz dann noch mit ganz anderen Gesellen und ganz anderen Kalibern in einen Raum sich setzen. Da ist dann ein Björn Höcke, der ein Regionalpolitiker, ein erfolgreicher Regionalpolitiker in Thüringen ist, seit 10 Jahren fest eingebettet in den parlamentarischen Alltagsablauf des Thüringen Landtags. Ich meine, da wird immer auch die Unterstellung gemacht, als ob dieser Thüringer Landtag ein dysfunktionales Parlament wäre. Aber ein Björn Höcke ist ein Lokal-, ein Regionalpolitiker. Und mit dem traut er sich jetzt nicht in einen Raum zu setzen. Ich meine, er muss mit ganz anderen Leuten in einen Raum sitzen, um dort die Interessen Deutschlands zu vertreten. Und wenn sie sich schon nicht zutrauen, einen Björn Höcke in Schach zu halten, also dann frage ich mich also, wie wollen sie dann mit diesen Alpha-Tieren umgehen? Dann werden sie ja schon vor dem Frühstück da als Sättigungsbeilage beziehungsweise als Supplement irgendwie verspiesen und verdaut. Nein, also mit solchen Aussagen tut sich der gute Friedrich Merz also überhaupt keinen Gefallen. Und wenn er dann auch noch sagt, in dieser Vierer-Duell-Situation, da mit Habeck, Scholz und eben Alice Weidel, wenn er dann noch sagt, ja, nach den Wahlen werde ich dann zusammen, ohne jetzt Namen zu nennen, mit den Linken, also mit der SPD, aber das wird ja nicht reichen, dann auch noch mit den Grünen zusammenarbeiten und dann werden die dann schon geneigt sein, auf meine großartigen Vorschläge, die ich bei der AfD abgeschrieben habe, einzusteigen. Ich meine, da gibt es sich auch Illusionen hin. Ich meine, die anderen wissen ja ganz genau, dass der Friedrich Merz dann ohne sie nicht regieren kann. Das heißt, er bleibt in Geiselhaft der Linken und der Grünen. Und wie er das dann meistern will, wie er das glaubwürdig umsetzen will, da ist dann sehr viel Wunschdenken dabei. Nein, dieser Politiker, dem fehlt einfach das politische Geschick. Mit dieser Brandmauer hat er sich in eine unmögliche Situation hineinmanövriert. Und jetzt hat er ja gewissermaßen auch noch eine Brandmauer gegenüber Washington errichtet. Also gegenüber Washington, gegenüber Russland, gegenüber China. Da ist er ja dann der Falke, der absolute Falke, der Kriegseskalationsfalke, der nichts aus der Geschichte gelernt hat. Und kaum kommt etwas konservative Freiheitsluft aus Washington, grenzt er sich auch von dort ab, wie im Übrigen auch von der AfD. Damit verdammt er sich ja geradezu zu einem Merkel-Kurs. Merz und Merkel, also die Hälfte des Namens, stimmt schon überein und bald vielleicht auch die ganze Politik. Das ist meines Erachtens, wenn Sie mich fragen, das ist nicht glaubwürdig. Und ich finde, man sollte an die Glaubwürdigkeit eines Politikers hohe Maßstäbe anlegen. Demokratie beruht auf dem heiligen Grundsatz, dass die Stimme des Volkes zählt. J.D. Vance, große Rede auf Weltwoche Online. Drucken wir sie nach. Großartiger Text übrigens auch auf Weltwoche Online von Ralf Schuller von News. Vielen herzlichen Dank an den Kollegen, dass er uns immer wieder unterstützt und mit seinen genialen Beiträgen hier tief ausleuchtet. Der hat eine tolle Analyse gemacht. Lesen Sie auf Weltwoche Online. Abonnieren Sie uns die Deutschland-Ausgabe, seine Analyse zu diesem Wackelkurs von Friedrich Merz. US-Verteidigungsminister Hegseth, auch interessant, so ein unmöglicher Ungar, nochmal einer, ursprünglich ungarischer Herkunft, der neue Verteidigungsminister. Amerikas Truppenpräsenz in Europa ist nicht für immer. Es sind ja bemerkenswerte Aussagen, die hier gemacht werden, hört man sie in der Europäischen Union. Und Viktor Orban eben mit seinem bereits zitierten Satz, Trump wird Russland nach dem Krieg wieder in den Westen integrieren können. Ein Mann ist allerdings dagegen. Zelensky warnt, Putin könnte 2026 NATO-Staaten angreifen. Jetzt versucht er noch einmal zu eskalieren. Er fordert 1,5 Millionen Soldaten und sehr viel Geld. Meine Damen und Herren, man wird das Kapitel Zelensky dann auch einmal unaufgeregt und nüchtern unter die Lupe nehmen müssen. Und da kann ich Ihnen sagen, da wird sehr, sehr viel Unerfreuliches hervorkommen. Da wird man dann feststellen, dass das ein ganz fahrlässiger, gefährlicher, politischer Hasardeur, ein Abenteurer. Ich wage jetzt noch nicht, das Wort Scharlatan hier sozusagen begrifflich sanktioniert zu verwenden, weil natürlich noch immer sehr viel Emotionen hier da sind, weil natürlich das Mitgefühl bei der Ukraine ist. Aber lassen Sie mich hier etwas ganz Nüchternes und ganz Realistisches sagen. Selbstverständlich hat natürlich auch eine ukrainische Regierung eine ganz große Verantwortung dafür, in welchen außenpolitischen Verstrickungen sie sich wiederfindet. Und wenn ein anderes Land Krieg macht gegen einen selber, dann muss man sich auch die Frage stellen, was haben wir selber falsch gemacht? Und da reicht es nicht einfach nur mit dem Finger auf die andere Seite zu zeigen. Und selbst wenn einem da alle zujubeln in diesen, ja, in diesen Institutionen der Europäischen Union, dann befreit einen das noch nicht von der eigenen Verantwortung. Und diese Aufarbeitung wird kommen, wir werden sehen, das geht dann in die gleiche Richtung wie in Georgien. Auch da hat man gejubelt, als der damalige Präsident Saakashvili die Russen angriff und glaubte, da ein militärisches Abenteuer wagen zu können. Die Ukraine hat jetzt hier nicht Russland direkt angegriffen, aber sie haben 8 Jahre lang einen Bürgerkrieg gemacht, einen Diskriminierungsbürgerkrieg gegen die eigene Bevölkerung im Osten. Man hat sich einfach von den rechtsextremen Kreisen im eigenen Land, von diesen Ultranationalisten und Stepan Bandera-Anbetern, hat man sich einfach davonreißen lassen, aufmunitioniert, angefeuert von einem Westen, der sich selber vergessen hat, aber zum Glück jetzt langsam wieder zur Vernunft zurückkehrt, dank den Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist die Situation. Und die Vorzeichen stehen gut. Ich glaube jetzt auch ungeachtet dieser politischen Analphabeten, die man hier kritisiert, das Irrenhaus, das ich am Samstag der EU so erwähnt habe, ja, Irrenhaus, das sind Leute, die sich irren, die auf der falschen Spur sind. Das kann übrigens uns allen passieren, dass sie mal im eigenen Irrenhaus landen. Daraus kann man auch wieder herauskommen. Ganz wichtig, das ist also nicht eine permanente Krankschreibung dieser Politiker. Ich pathologisiere die nicht. Ich sage einfach nur, sie irren, und zwar kolossal. Ich irre auch, aber in einem Punkt habe ich mich nicht geirrt. Diese ganze Ukraine-Frage, wir haben von Anfang an gesagt, das ist Wahnsinn, Russland militärisch besiegen zu wollen. Die Wirklichkeit setzt sich durch, sie kommt zurück, das löst Getöse, das löst Gezeter aus, eben Gegacker im Hühnerstall, aber das sind keine Widerstands- Kräfte, die stark sind. Ganz im Gegenteil, die Wirklichkeit setzt sich durch. Und ich bin überzeugt, wir steuern auf eine bessere, auf eine vernünftigere Welt zu. Übrigens auch in der Schweiz, wo wir ebenfalls den Kopf verloren haben. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen. Das war's vom Weltwoche Daily International für heute. Ein guter Start in die neue Woche. Und bis bald. Wir sehen uns. Wir melden uns zurück.